Ja, vielen Dank. Ein Vorwurf, der uns immer wieder gemacht wird, also jetzt nicht so sehr nur persönlich, sondern generell Entwicklungshelfer und Missionare, ist, ihr verändert Kulturen. Und dazu möchte ich einiges sagen. Das Video, was wir am Anfang gesehen haben, hat den Titel Gottes Wort verändert. Und wir müssen sagen, ja, das stimmt, wir verändern Kulturen, aber wer da draußen einen Vorwurf macht, hat nicht wirklich verstanden, was eine Kultur ist. Denn jede Kultur auf der Welt verändert sich immer. Zum Beispiel dadurch, dass man Kontakt mit Menschen aus anderen Kulturen hat. Wusstet ihr, dass die deutsche Sprache sich verändert hat unter dem Einfluss von mexikanischen Indianersprachen? Es gibt im Deutschen etwa ein Dutzend Wörter, die stammen aus mexikanischen Sprachen. Also nicht aus dem Spanischen. Weiß jemand eins? Ja, das ist aber Spanisch. Also, es gibt ein paar ganz lebenswichtige Wörter. Aus der Maya-Sprache kommt das Wort Kakao. Und die meisten Worte kommen aber aus dem Nahuatl, aus der Sprache der Azteken zum Beispiel. Schokolade. Ja, was wären wir ohne Schokolade, ne? Aber auch Coyote, Tomate, Avocado, das sind alles Wörter aus dem Aztekischen. Unsere Sprache und unsere Kultur hat sich geändert, weil eines Tages Kolumbus oder einer von seinen Freunden zurückkam und ich stelle mir das so vor, er kam zum spanischen König und hat gesagt, schau mal, das haben wir auch mitgebracht. Und der hat gesagt, naja, hübsch, aber was ist es? Und Kolumbus hat gesagt, ich habe auch keine Ahnung, aber die Leute dort sagen Tomatel dazu. Und so hat sich unsere Kultur verändert. Erfindungen verändern Kultur. Also wenn ihr überlegt, wie wir vor 20 Jahren gelebt haben, da war vieles anders. Da hatten die Leute Stoppuhren dabei, Walkmänner, Wecker auf dem Nachtkastel, Taschenrechner. Vieles machen wir heute anders als vor 20 Jahren, nur weil irgendjemand diese Erfindung immer weiter entwickelt hat. Und keiner sagt, wir dürfen die Kultur nicht verändern. Mein Walkman, den fasst mir keiner an. So alt war der auch noch nicht. Regierungen verändern Kultur. Sie erlauben Sachen, die früher verboten waren, oder verbieten Sachen, die früher erlaubt waren. Und wir passen uns an und verhalten uns plötzlich anders. Ziehen die Winterreifen schon am 1. November auf oder was auch immer. Unser Alltag ändert sich durch Gesetze. Und auch Entwicklungshilfe und Mission verändern Kulturen. Da ist es ganz egal, ob wir einen Brunnen bauen oder Leute medizinisch versorgen oder ihnen Lesen beibringen. Ihr Alltag ändert sich. Sie lernen neue Sachen, die sie vorher nicht kannten. Sie lernen neue Gewohnheiten kennen. Und was wir da verändern, manchmal dadurch nur, dass wir einen Einheimischen ausbilden, ihn zur Schule schicken oder ihn anstellen und ihm ein festes Gehalt bezahlen, das können wir oft gar nicht absehen, was da alles passiert. Kulturen brauchen aber auch Veränderungen. In jeder Kultur, in jeder Art, wie Menschen leben, gibt es Elemente und Werte und Traditionen, die schädlich sind. Bei uns bei den Mixteken, wo wir arbeiten, war das zum Beispiel die Blutrache. Das ist leicht einzusehen, das tut den Menschen nicht gut. Und das ist was, was aus Gottes Sicht besser nicht stattfinden sollte. Bei uns fällt es uns weniger leicht, das zu sehen. Aber ein Wert, der in unserer Kultur herrscht, ist Materialismus. Du bist, was du hast und was du dir leisten kannst. Und das ist aus Gottes Sicht kein guter Wert. Und wir als Christen versuchen uns dagegen zu stemmen und nicht entsprechend diesem Wert zu leben, sondern die Kultur zu verändern. Bei den Mystiken gibt es noch andere Traditionen, die nicht heilsam sind. Angst, eben dieser niedrige Selbstwertgefühl, Neid auf andere. Und der Maßstab dafür, welche Traditionen und Werte wir behalten sollen und welche wir ändern sollen, ist Gottes Wort. Gottes Wort hinterfragt unsere Werte und unsere Gewohnheiten. Es bestätigt manche und es kritisiert andere. Und es fordert uns auf, unsere Kultur genau anzuschauen und sie an diesem Maßstab zu bewerten. Und sie dazu ändern, wo es nötig ist. Und das gilt für uns hier in Österreich genauso wie für die Mixteken in Mexiko. Ich möchte lesen aus Römer 12, Ich werde mich hier auf Vers 2 beschränken. Römer 12, Vers 2, da steht: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und in den Kapiteln, die dann folgen und die ich jetzt nicht alle vorlesen kann, da gibt Paulus einige spezifische Anweisungen, aber auch viele allgemeine Anweisungen, wie das in unserem Alltag passieren soll, dass wir uns nicht länger nach den Maßstäben der Welt richten, sondern lernen, in einer neuen Weise zu denken, damit wir verändert werden und beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist. Das ist was, was uns nicht immer leicht fällt. Ihr habt sicher schon den Begriff betriebsblind gehört. Wenn ich immer in der gleichen Umgebung bin und feste Gewohnheiten habe, dann fällt es mir schon gar nicht mehr auf. Also ich weiß nicht, wer sich bei euch zum Beispiel beim Zähneputzen schon da stand und plötzlich gefragt hat, habe ich links oben schon geputzt oder nicht? Warum? Weil ich automatisch alles immer so mache, dass ich gar nicht drüber nachdenke. Ich kann es, aber ich merke es nicht mehr, was ich eigentlich tue. Meine Gewohnheiten gehen mir über in Fleisch und Blut und ich nehme sie nicht mehr bewusst wahr. Und dann übersehe ich auch leicht, dass ich Sachen tue, die ich eigentlich nicht gut finde, wenn ich nur drüber nachdenken würde. Also ein Beispiel ist dieser Satz, den ihr auch sicher schon gehört habt, wenn die Verwandten kommen, die man nur einmal im Jahr sieht und die sagen, boah, sind die Kinder aber groß geworden. Warum sagen die das? Weil sie mehr Abstand haben. Sie sehen die Kinder jedes Jahr einmal und dann sehen sie die Veränderungen. Wenn ich aber meine Kinder jeden Tag sehe, dann fällt es mir bei den meisten nicht auf, dass sie wachsen, bis ich irgendwann sage, du bist ja größer als ich jetzt. Aus der Nähe merkt man solche Veränderungen nicht so sehr. Und wir kommen alle paar Jahre von Mexiko zurück nach Europa und sehen Veränderungen, die euch hier, die ihr immer hier seid, vielleicht nicht auffallen. Vor ein paar Jahren sind wir mal gekommen und da haben wir gesagt, was ist anders? Irgendwas ist anders. Die Autos sind alle schwarz. Und die Wintermäntel sind auch alle schwarz. Alles ist schwarz geworden. Und da haben wir mit jemandem drüber geredet und er hat gesagt, das stimmt ja gar nicht. Und dann haben wir dieselbe Person ein paar Wochen später wieder gesehen und gesagt, es stimmt ja doch. Jetzt ist es mir auch aufgefallen, wo ihr es gesagt habt. Es war mir nicht klar, da waren alle Autos schwarz. Jetzt werden sie eh schon eher ein bisschen grau. Aber es fällt uns nicht auf, wenn wir drinstecken. Wir kriegen die Veränderungen nicht mit, weil sie langsam gehen, Stück für Stück. Und wir haben nicht nur immer lange Pausen zwischen unseren Aufenthalten in Europa, sondern wir leben auch dort in verschiedenen Umgebungen. Wir sprechen Deutsch in der Familie, die meisten unserer Kollegen kommen aus den USA. Wir leben mit der städtischen mexikanischen Bevölkerung und arbeiten unter Indianern. Wir sind ständig zwischen verschiedenen Kulturen und das ist ein Vorrecht. Wir lernen verschiedene Werte kennen und können sie mit unseren vergleichen. Und manche von diesen Werten und Gewohnheiten, die gefallen uns nicht. Zum Beispiel bei den Mixteken beweist man seine Freundschaft zu jemandem dadurch, dass man sich gemeinsam besauft. Das heißt, also wir treffen uns auf der Straße, ich sage, hey, du bist mein Freund, ich lade dich ein, wir trinken ein Bier zusammen. Und danach sagt der andere, du bist auch mein Freund, ich bezahle auch eine Runde. Und in der Zwischenzeit sind noch zwei andere Freunde dazugekommen, die auch ihre Freundschaft beweisen. Wenn ich jetzt zum Dritten sage, danke, ich habe genug, dann hört er, mein Freund willst du nicht sein. Das ist ja wieder ein Grund für die Blutrache. Also man kann nicht gemäßigt trinken in einem Moltepack. Entweder man trinkt überhaupt nicht, dann hat man keine Freunde, oder man trinkt so lange, bis man unterm Tisch liegt und nicht mehr Freunde haben kann. Das sind Gewohnheiten, die wir sehen und sagen, das ist keine gute Tradition. Und Gottes Wort möchte, dass wir das ändern. Aber den anderen geht es mit uns genauso. Sie sehen unsere Gewohnheiten und sagen manchmal, so kann doch kein Christ leben. Also ein Beispiel, wo uns das eindrücklich geworden ist, ist, als wir angefangen haben, die Sprache zu lernen, haben wir lange gesucht nach einem Wort, wie man Bitte sagt, auf Mixtec, und es gibt keins. Und so irgendwie im Hinterkopf habe ich gedacht, ich wusste, dass das ein unfreundliches Volk ist, aber nicht mal Bitte können sie sagen, so grobe Menschen. Vor wenigen Jahren haben wir herausgefunden, Bitte sagt man auf Mixtec, indem man die Stimme senkt. Das heißt, wo der, im Deutschen der Unterschied ist zwischen gib mir das Salz und bitte gib mir das Salz, ist im Mystik der Unterschied zwischen Quanje und Quanje. Man redet leiser. Jetzt hat unsere Familie sehr deutsche Gewohnheiten. Wir haben ein halbes Dutzend Rabauken zu Hause und da wird es oft laut und wir reden, komm doch mal rüber und bring mir das mit. Und wir hatten eine Frau, eine junge Dame, die uns im Haushalt geholfen hat. Und die hat uns gehört und sie hat kein Deutsch verstanden, aber sie hat unsere Lautstärke gehört und hat gedacht, das können keine Christen sein. Das sind so unfreundliche Menschen. Zum Glück hat jemand das gemerkt und hat sowohl uns als auch ihr geholfen, die Situation zu verstehen. Und sie kann heute damit leben, wenn es ihr auch schwerfällt. Wir sind Christen, auch wenn wir, und wir meinen es gar nicht unfreundlich, wenn wir laut reden. Manche von unseren Gewohnheiten sind einfach nur europäisch, wie das laute Reden. Aber andere Gewohnheiten, die wir haben, sind aus Gottes Sicht nicht in Ordnung. Und wir sind so dran gewöhnt, dass wir sie für richtig halten und auch für geistlich. Ein Beispiel, wo uns das auffällt, ist, wie gastfreundlich Mixteken sind. Diese Leute sind wirklich arm, gehören zu den Ärmsten in Mexiko, aber was sie haben, das teilen sie. Und wenn man zu Besuch kommt, dann kriegt man was zu essen, auch wenn es das Letzte ist, was es im Haus gibt. Wir überlegen, ob wir jemand einladen und ob wir genug zu essen im Haus haben und ob es auch sauber genug ist. Und vielleicht laden wir sie lieber doch nicht ein, denn was werden sie von uns denken? Und die Beziehung, die Freundschaft ist uns weniger wert dann manchmal, oder habe ich den Eindruck, als unser Ansehen vielleicht. Aber was werden sie denken, wenn es das letzte Brot ist oder der Kuchen ist von gestern oder die Treppe ist nicht gesaugt? Das, wie die Mixteken leben, denen ist das wurscht, ob es sauber aussieht oder nicht. Paulus schreibt im Römer 12 im selben Kapitel, macht es euch zur Aufgabe, gastfreundlich zu sein. Das ist was, wo ich von ihnen lernen kann. Und wo es mir aber gar nicht auffällt, wie meine Kultur Gastfreundschaft unterordnet unter andere Werte, die weniger geistlich sind, wie zum Beispiel mein Ansehen. Was werden sie von mir denken? Und wir möchten euch da ein bisschen mit reinnehmen in unser Erleben. Dadurch, dass wir zwischen verschiedenen Kulturen leben und immer wechseln, sehen wir unsere eigene aus einer Perspektive, die man nicht so leicht bekommt. Und ein Aspekt, der mir in Europa immer mehr auffällt, ist, dass wir dazu neigen, hier alles einzuteilen in richtig und falsch. So macht man es, so macht man es nicht. Und da haben wir, wo wir gewohnt haben in Linz, einmal, da hat man eine alte Dame, die saß immer am Fenster im dritten Stock und die hat immer darauf geachtet, dass jeder alles so macht, wie es richtig ist. Und wenn nicht, hat sie es uns auch mitgeteilt. Und ich habe jahrelang nicht verstanden, wie die Mixteken denken, nach welchen Prinzipien sie entscheiden und handeln. Weil es gab kein richtig und falsch. Sie haben es mal so gemacht und mal so und es war nicht so eine klare Linie für mich erkennbar, bis ich erkannt habe, dass es für sie wichtig ist, dass sie Schaden vermeiden. Also sie haben Angst, dass der, mit dem sie zu tun haben, mehr Einfluss hat, mehr Macht und dass der ihnen Schaden zufügen kann. Ich komme dahin als Weißer, ich stehe sowieso aus ihrer Sicht in der Hierarchie weit über ihnen und sie haben Angst vor mir. Und das heißt, sie werden zu mir immer freundlich sein und immer Ja sagen, egal was sie denken, damit ich zufrieden bin und zufrieden wieder gehe und sie in Frieden lasse. Und so haben wir Leute gehabt, die haben zu uns freundlich geredet und dann haben wir gehört von anderen, die reden schlecht über euch. Wir hatten jemanden, wo wir dachten, das ist unser Freund, der hat uns Mystik beigebracht und wir dachten, das wäre, wie man so schön sagt, eine Win-Win-Situation. Wir haben alle viel davon, der saß im Rollstuhl, konnte seine Felder nicht mehr bestellen und wir haben ihn bezahlt dafür, dass er uns die Sprache beibringt. Wir dachten, er kann sich Essen kaufen, er muss sich nicht um seine Felder sorgen. Wir lernen Mystik, ist für jeden vorteilhaft. Und wir waren wie geschlagen, als er eines Tages sagte, ich möchte nicht mehr, dass ihr zu mir kommt und ich werde euch nicht mehr weiter die Sprache beibringen. Und dann haben wir rausbekommen, dass seine Stellung im Dorf ein Problem wurde, weil die Leute haben zu ihm gesagt, oh, du hast ja den Weißen als Freund, das heißt, alle Weißen sind reich, du bist jetzt auch reich, wir werden von dir und deiner Familie jetzt höhere Preise nehmen im Dorfladen. Und das war es ihm nicht wert. Und so hat er versucht, möglichst wenig Schaden auf sich selber zu bekommen. Er hat nicht überlegt, was ist jetzt das Richtige, das ich tun muss. Und ich habe lange gedacht, unsere Ausrichtung auf richtig und falsch sei christlich. Und die der Mysteken halt nicht, die sind noch keine Christen, deswegen sind wir ja dort. Christen wollen doch immer das Richtige tun, oder? Wir müssen schauen, was richtig ist und das auch tun. Das ist nicht falsch und das ist wichtig, aber wenn wir nur darauf schauen, dann kommen wir zur Gesetzlichkeit. Und besonders, wenn wir das auf unsere Beziehung zu Gott anwenden, dann frage ich nämlich nicht mehr danach, wie steht meine Beziehung zu Gott, sondern ich schaue, was sind die Regeln und habe ich mich daran gehalten. Und ich betrachte die Bibel nur mehr als Gesetzbuch und Gott als den, der drüber wacht, dass ja alle Gesetze eingehalten werden. Hast du heute stille Zeit gemacht? Wie lange? Okay. Hast du heute gebetet? Okay. Warst du am Sonntag im Gottesdienst? Okay. Warst du in der Gebetsstunde? Nein. Oh. Und wir stellen unsere eigenen Regeln auf. Meistens hat jede Gemeinde ihre eigenen Regeln. Aber wir sehen Gott nur noch als Richter, als Aufpasser, der auf seine Gesetze achtet. Bitte versteht mich nicht falsch, das ist gefährliche Worte. Ich sage nicht, dass jeder machen soll, was er will. Aber ich sehe die Gefahr, dass wir uns mehr auf die Regeln ausrichten als auf Gott. Wir wären auch nicht die Ersten mit dem Problem. Wenn wir im Neuen Testament lesen, hat Jesus viel Geduld gehabt mit allen Randgruppen, mit allen Leuten, die sich nicht an Normen gehalten haben und die als Sünder betrachtet wurden. Aber mit einer Gruppe hat er sich regelmäßig angelegt. Mit den Pharisäern. Und warum? Das waren doch die Frommen, das waren doch die, die Gottes Willen tun wollten und die sich angestrengt haben und die genau wussten, was man da tun muss. Aber sie haben Gott auf Regeln reduziert. Und sie haben die Regeln ganz genau formuliert, damit man sich ganz genau dran halten kann. Und sie haben sich nur noch an den Regeln ausgerichtet und nicht an Gott. Zum Beispiel steht im Alten Testament, du sollst den Zehnten geben vom Allem. Und das haben sie gemacht. Und wenn sie auf ihrer Fensterbank Basilikum abgeschnitten haben, haben sie gesagt, okay, 10 Blatt, einer kommt in die Kollekte und 9 kommen auf meine Pizza, weil ich gebe den Zehnten. Und sie hatten Regeln, man soll den Feiertag heiligen. Was heißt das? Okay, dann haben sie es genau definiert, man darf nicht arbeiten. Und was ist arbeiten? Man darf sie nicht bewegen. Ja gut, also man darf ganz nicht bewegen, geht nicht. Und dann sagt, okay, wir müssen ja zur Synagoge gehen können, also wir erlauben 1000 Schritte. Ich glaube, 1000 waren es. So viel darf man gehen am Sabbat, wenn man mehr geht, ist es Sünde. Und dann haben sie gesagt, okay, 1000, ja, sie haben keine Kilometer gehabt, aber so weit darf man gehen. Dann haben sie gesagt, ja, aber das ist ein Problem für Seeleute, weil selbst wenn die den ganzen Tag in ihrem Sessel sitzen, bewegt sich das Schiff. Sündigen die oder nicht? Weil sie bewegen sich mehr als 1 Kilometer vom Ort. Okay, dann haben sie die Regel weiter definiert und haben gesagt, wer sich auf dem Wasser bewegt, sündigt nicht, weil er kann es nicht vermeiden. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn ich jetzt auf meinen Kamelensack Wasser tue und mich auf den Sack setze, dann reise ich auf dem Wasser. Das heißt, ich kann mehr als 1 Kilometer mich vom Ort bewegen und halte mich aber noch ans Gesetz. Und sie haben sich nur noch am Gesetz orientiert und nicht an dem, was es eigentlich wollte. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern wie Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Und Paulus gibt uns im Römerbrief einen ganz anderen Ansatz. Er sagt, lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Diese Regelorientierung, die finde ich immer wieder, in Deutschland glaube ich noch stärker als da in Österreich, wo wir eine Regel aufstellen, um unser Zusammenleben zu regeln und dann wird die Regel wichtiger als das, was sie eigentlich wollte. Zum Beispiel ist in Deutschland gab es ein Gesetz, ein Fahrrad muss ein Dynamo haben. Die Absicht von diesem Gesetz war, dass ein Fahrrad Beleuchtung hat. Und als das Gesetz geschrieben wurde, gab es anscheinend noch keine guten Batterien oder was. Inzwischen gibt es ja viele so Anstecklichter mit Batterien fürs Fahrrad. Und als die rauskamen, haben die in Deutschland Strafzettel bekommen. Das Fahrrad hatte Beleuchtung, aber es hatte keinen Dynamo. Im Gesetz steht, das Fahrrad muss ein Dynamo haben. Oder das gibt es hier auch. Was war ich froh als Jugendlicher, als bei uns Fußgängerampeln aufgestellt wurde an Straßen, wo man sonst nicht rüberkam, ohne sein Leben zu gefährden. Wenn ich jetzt aber nachts um 12 stehe und ich sehe, es ist weit und breit kein Auto zu sehen, dann darf ich nicht über die Straße gehen, wenn die Ampel nicht grün ist. Also diese Regel, die eingeführt wurde, um mich als Fußgänger zu schützen, ist für mich als Fußgänger jetzt ein Hindernis. Und natürlich kann ich rübergehen, aber dann kann ich auch bestraft werden. Also ich sage nicht, man soll bei Rot über die Ampel gehen, sondern ich sage, wir nehmen die Gesetze so wichtig, dass wir vergessen, wofür sie eigentlich geschaffen wurden. Und man muss nicht erst nach Mexiko umziehen, um seine eigene Kultur mit anderen Augen sehen zu können. Es gibt viele Menschen hier aus anderen Kulturen, Menschen, die in anderen Ländern geboren wurden und die andere Gewohnheiten haben. Und ich möchte euch empfehlen, wenn ihr wen in eurer Nachbarschaft habt, in eurer Arbeit, in eurer Klasse, lernt die Leute kennen. Fragt sie mal, wie sie das Leben hier empfinden. Was gefällt euch und was gefällt euch nicht? Was ist hier anders als bei euch zu Hause? Wir können von ihnen lernen, unsere eigene Kultur, unsere Gewohnheiten mit anderen Augen zu sehen. Sie können das auch von uns lernen, aber wir sehen wahrscheinlich ihren Alltag nicht so sehr, weil sie sich hier anpassen. Aber das, wozu Paulus uns auffordert, das können wir da lernen, uns aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Im zweiten Teil des Verses schreibt Paulus, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Das sind die Maßstäbe, die er hier aufstellt. Und dazu brauchen wir die Bibel, dazu brauchen wir Gottes Wort. Sie hilft uns zu verstehen und zu beurteilen, ob etwas Gottes Willen entspricht und ob es ihm Freude macht oder eben nicht. Deswegen ist es für uns wichtig, dem Mystik nicht nur zu helfen, ihre Lebensgrundlage zu verbessern, dass sie lesen lernen, sondern dass sie Zugang zu Gottes Wort bekommen, damit sie das beurteilen können, ob etwas Gottes Wille ist. Die Ellen hat vorhin gesagt, die Gemeinden brechen zusammen, wenn Gottes Wort nicht da ist, die Missionare müssen irgendwann gehen. Das ist mir im letzten Jahr erst aufgegangen. Das ist die Geschichte von den Christen in Österreich auch. Nach der Gegenreformation, wo die Christen aus großen Teilen Österreichs vertrieben wurden, gab es 100 Jahre oder wie lange offiziell keine. Und als das Toleranzedikt Patent erlassen wurde, da kamen plötzlich welche raus aus irgendwelchen entlegenen Tälern. Und da, wo es Christen gab, da gab es eine Bibel. Die hatten Gottes Wort, um sich zu orientieren. Die anderen haben entweder den Glauben verloren und hatten keinen Anhaltspunkt mehr, oder es hat sich irgendwie vermischt und sie haben nicht mehr gewusst, woran sie eigentlich glauben. Und das ist das, was wir auch sehen, anderswo, wo Gemeinden bestehen und kein Gottes Wort nicht da ist. Wie soll man beurteilen können, was Gottes Wille ist, wenn man Gottes Wort nicht hat? Ich habe hier ein Buch, da steht drauf, Bibel, ich weiß nicht, ob ihr das alle sehen könnt. Es ist aber leer. So sieht Gottes Wort in 2000 Sprachen auf der Welt aus. Könnt ihr euch vorstellen, ohne Gottes Wort auf Deutsch zu leben, es vielleicht in einer Sprache zu haben, die ihr halbwegs versteht, also die nicht gut Englisch sprechen, dürfen an Englisch denken. Wenn ihr gut Englisch sprecht, denkt lieber Französisch oder Latein, das haben wir ja alle mal in der Schule gehabt, so ungefähr. Ja, ein bisschen was verstehe ich schon, aber worum es eigentlich geht, das ist mir zu viel. So sieht es für viele Menschen auf der Welt aus. Ja, Ellen hat schon erwähnt, was der Gregorio gesagt hat, warum es wichtig ist, Gottes Wort in seiner Sprache zu haben. Er hat gesagt, Gottes Wort auf Spanisch ist wie ein Pfeil, der nicht durchdringt. Und das hat mich erinnert an Hebräer 4, Vers 12, da steht, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Dafür muss man es aber verstehen können. Das war das Anliegen von Martin Luther und von anderen Reformatoren, von Jan Hus, von Zwingli, von John Wycliffe in England, die gesagt haben, die Leute brauchen Gottes Wort. Man muss wissen, was Gott sagt. Und deswegen bin ich auch ein begeisterter Verfechter von neueren Übersetzungen. Die Luther-Übersetzung war genial für Menschen im Spätmittelalter, aber mich spricht sie nicht an. Ich spreche diese Sprache nicht und ich kann mich bemühen, sie zu verstehen. Aber auch da geht es darum, eine Übersetzung, die mir vertraut ist, ist oft mir so vertraut, dass ich sie nicht mehr richtig höre. Deswegen, wenn ihr sagt, ja, die Bibel habe ich schon gelesen, möchte ich euch ermutigen, sie in einer anderen Übersetzung zu lesen, eine, die ihr nicht kennt. Und man wird Sachen mit neuen Augen sehen. Aber generell möchte ich euch dazu ermutigen, eure eigenen Werte und Gewohnheiten zu hinterfragen und anhand von Gottes Maßstäben zu beurteilen. Wie kann ich beurteilen, was mir wichtig ist? Könnt ihr euch Fragen stellen, wie zum Beispiel, wie verbringe ich meine Zeit? Offensichtlich mit Sachen, die mir wichtig sind. Wofür schlägt mein Herz? Wofür gebe ich mein Geld aus? Wofür setze ich mich ein? Ich möchte lernen zu beurteilen, ob etwas in meinem Leben Gottes Willen entspricht, ob er Freude daran hat. Und mit so einem Leben ehren wir Gott. Gleichzeitig kommen wir aber auch nur so zu dem Leben in Fülle, das Jesus uns versprochen hat. Er hat gesagt, ich bin gekommen, um Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Johannes 10, Vers 10. Und dann, um dahin zu kommen, müssen wir nach Gottes Maßstäben leben. Ich wünsche mir und euch, dass wir immer mehr lernen, unser Leben an Gottes Maßstäben auszurichten, von ihm zu lernen und danach zu handeln. Gott segne euch. Amen. Möchte noch was sagen, da hinten haben wir ein paar Materialien, auch eine Karte von unserer Arbeit. Wir haben nur noch eine Karte, mit der man zum Beispiel unseren Rundbrief bestellen kann. Wenn jemand das machen möchte, kann er uns auch seine Adresse geben und dann können wir den schicken. Also die Materialien gehen schon zu Ende. Wenn ihr Fragen habt, wir sind nachher da und ihr könnt es euch gerne ansprechen. Danke.